Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die im Urlaub gern Kirchen, Synagogen, Moscheen oder Tempel besuchen, dabei eine andere Religion kennenlernen oder eben mehr über die Geschichte der eigenen Religion erfahren. Selbst wenn Sie in diesem Jahr jetzt Corona-bedingt nicht so weit verreisen, müssen Sie darauf nicht verzichten. Denn Religionshighlights unterschiedlichster Art gibt es natürlich auch in Deutschland, zum Beispiel im Harz. Unser Kollege Christian Röther hat sich dort auf eine religionsgeschichtliche Reise begeben.
Der Harz, das sind dunkle Wälder, tiefe Täler und imposante Felsen. Doch die vermeintlich urwüchsige Natur trügt. Kaum ein Waldstück, das nicht gerodet und wieder aufgeforstet wurde. Grund ist der Bergbau, der hier schon seit mehreren tausend Jahren betrieben wird. Drumherum und mittendrin beeindruckende Kirchen und Klöster. Doch auch der christliche Schein kann trügen, kennt der Harz doch bis heute unzählige Mythen und Sagen von Hexen und Geistern.
Um einen Vergleich zu ziehen mit anderen Gegenden, wenn wir uns Berlin nehmen. Ich kenne aus Berlin ca. 60 Sagen. Das kleine Dörfchen Thale hat 150 Sagen.
Thale im nordöstlichen Harz ist bekannt für seinen Hexentanzplatz. Carsten Kiene lebt ganz in der Nähe. Er sammelt Sagen und erzählt sie weiter. Mit seinem Projektteam Sagenhafter Harz hat er schon über 20 Bücher veröffentlicht.
Wir gehen in jeden einzelnen Ort im Harz, wir sprechen mit jedem Heimatverein und versuchen einfach zusammenzutragen, was wir da bekommen können. Und mittlerweile könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif ca. 2200 Sagen, Anekdoten, Mythen, Märchen aus dem Harz erzählen.
Warum ranken sich so viele Geschichten um das Mittelgebirge? Für Carsten Kiene ist eine Erklärung, dass Menschen hier schon vergleichsweise lange leben.
Es gibt natürlich archäologische Gesichtspunkte, die ganz klar nachweisen können, dass der Harz seit ca. 7000 Jahren besiedelt ist. Und zwar kulturhistorisch besiedelt, nicht nur für die Jagd, sondern auch für gewisse rituelle Festlichkeiten im Jahreslauf. Also ist natürlich, umso länger Menschen an einem Ort ansässig sind, umso mehr wird von diesem Ort auch erzählt.
Und die uralten Feste und Bräuche prägen den Harz bis heute, meint der Sagensammler. Das habe auch die Christianisierung kaum ändern können, die hier vor mehr als 1200 Jahren begann.
Es war ja nicht unbedingt friedlich missioniert worden, die Gegend. Haben sich natürlich damals die Heiden, ob wir sie heute nun Germanen oder Kelten nennen, zurückgezogen in die Berge. Und für wahr gibt es alte Kultplätze, von denen wir heute noch wissen, dass es Kultplätze waren und die oftmals heute noch so benannt sind. Teufelsmauer, Teufelsstuhl, Teufelswaschbecken, Hexenaltar, der Hexentanzplatz.
Was den sogenannten Heiden heilige Orte waren, wurde christlich umgedeutet und trägt seither Teufel oder Hexe im Namen.
Von diesen Orten gibt es besonders viele Sagen.
Carsten Kiene erzählt das in dem Dorf Hohe Geis. Dort hat er als Treffpunkt die Kirche vorgeschlagen. Die heißt Zur Himmelspforte. Und das passt gut, meint Carsten Kiene, weil man hier so einen weiten Blick ins Tal hat. Und dieser Blick hätte die Menschen wohl auch schon bewegt, bevor es hier Kirchen gab.
Diese Gegend, die war erfüllt von dem Hohen Geist.
Carsten Kiene glaubt, dass Hohe Geis ein vorchristlicher Kultplatz war. Daran erinnere der Ortsname. Das Dorfwappen deutet Geis zwar als Geißbock, doch Kiene erkennt in dem Namen den Hohen Geist, einen nicht-christlichen Gott. Dass der hier oben verehrt worden sei, habe einem nahegelegenen Kloster allerdings nicht gepasst. Zumindest kennt Kiene eine entsprechende Geschichte.
Also sagt die Sage, dass die Mönche hier hochzogen, nicht unbedingt mit einem Kreuz, sondern mit dem Schwert und diese Gegend ja ein wenig befriedet haben.
Das mittelalterliche Kloster, aus dem diese Mönche einst gekommen sein sollen, steht noch heute. Von Hohe Geis aus geht es 12 Kilometer den Berg hinab. Hier am Südrand des Harzes liegt das Kloster Walkenried. Mönche gibt es hier schon lange nicht mehr, aber ein Museum.
Im 12. Jahrhundert sind bereits hier Mönche hergekommen, und zwar aus dem Orden der Zisterzienser, die ganz bewusst hier eine Stiftung angenommen haben.
Brigitte Moritz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried. Sie steht im alten Dormitorium. Heute ist es ein Ausstellungsraum. Doch einst haben in diesem Saal mehr als 100 Mönche geschlafen.
Warum kommen die auch sehr gern hierher? Hier am Südrand des Harzes hat es ganz offensichtlich die Rolle gespielt, dass man auch in den Bergbau einsteigen möchte.
Das junge Kloster kauft und baut Bergwerke. Die Mönche trifft man dort in der Regel nicht an. Ihr Job heißt beten. aber sie haben sogenannte Laienbrüder. Die arbeiten in den Ställen und auf den Feldern des Klosters, in seinen Wäldern und eben auch im Bergbau. Dabei nutzen sie das Fachwissen, das die Zisterziensermönche aus Frankreich mitgebracht haben. Sie haben gelernt, wie man die Kraft des Wassers im Bergbau effektiv nutzt, durch Wasserräder.
Dieses Einsetzen dieses wassertechnischen Systems und der Nutzung der Wasserkraft, das hat dazu geführt, dass man schon sagen kann, dass die Walkenrieder-Mönche hier im Mittelalter die Vorläufer der späteren Oberharzer Wasserwirtschaft wären, mit ihrem umfangreichen Teich- und Grabensystem.
Die Mönche als technische Trendsetter. Sie sind damit so erfolgreich, dass das Museum für diese Zeit von einem Klosterkonzern spricht.
Der einzelne Mönch bleibt arm. Das hat er ja schließlich im Gelübde abgelegt. Aber das Kloster, das möge wie ein Konzern immer wieder größer und weiter werden und wachsen.
Die Mönche vergrößern nach und nach ihren Klosterbesitz, aber sie investieren ihre Gewinne aus dem Bergbau auch zu Ehren Gottes.
Wo haben sie rein investiert? In die fast 100 Meter lange neue gotische Klosterkirche.
Diese Blütezeit des Klosters währt rund 200 Jahre. Doch dann ist es mit dem Erfolg plötzlich vorbei.
Man gerät hier in eine soziale und wirtschaftliche Krise, und zwar Mitte des 14. Jahrhunderts. Das fängt damit an, dass auch die Pest hier in den Harz kommt. Das bedeutet natürlich nicht nur menschliche Katastrophe, auch wirtschaftliche Krise. Das heißt, sie haben gar nicht mehr so viel Arbeitskräfte letztendlich.
Und noch ein anderer Faktor trägt dazu bei, dass das Walkenrieder Kloster als mittelalterlicher Konzern zugrunde geht, erklärt Brigitte Moritz. Es regnet jahrelang so heftig, dass die Stollen voll Wasser stehen und sich der Bergbau nicht mehr rentiert.
Und es bricht sozusagen die erste prosperierende Bergbauphase im Harz zusammen.
Der Anfang vom Ende der Zisterziensermönche im Harz. Den Schlussstrich ziehen der Bauernkrieg und die Reformation. Das Kloster wird anderweitig genutzt und steht deshalb bis heute. Doch von der gotischen Kirche sind nur noch turmhohe Ruinen übrig. Andernorts muss man genauer hinschauen, um die religionsgeschichtlichen Spuren zu entdecken. Bad Harzburg im Nordwestharz. Im Sommer ist die Stadt gut besucht. Und das schon seit 150 oder 200 Jahren, seit der Harz Sommerfrischler in Massen anzieht. Doch eine Sache unterscheidet Bad Harzburg von anderen Urlaubsorten der Gegend. Früher kamen hierher überdurchschnittlich viele jüdische Gäste. Daran erinnert heute allerdings nur noch eine kleine Schautafel.
Im Umfeld gab es eben viele Kurorte, auch Badeorte, die antisemitisch ausgerichtet waren, die ausdrücklich in ihren Prospekten schrieben, jüdische Gäste nicht erwünscht, nur Deutsche. Und hier hat man versucht, das eben attraktiv zu machen. Man wollte sich selber so verstehen und man sagt, hier kommt das wohlhabende städtische Bürgertum hin.
Und dazu gehörten eben auch Jüdinnen und Juden, erklärt Markus Weber. Er ist in Bad Harzburg Lehrer für Geschichte und Religion und hat ein Buch veröffentlicht über Juden zwischen Akzeptanz und Verfolgung im Kurort Bad Harzburg. Die Stadt bezeichnet sich im 19. Jahrhundert als Weltbad und lockt sogar Gäste aus Moskau oder New York an. Und sie widersetzt sich dem sogenannten Bäder-Antisemitismus. In vielen Urlaubsorten, von der See bis in die Alpen, sind jüdische Gäste damals unerwünscht, anders in Bad Harzburg. Von dieser toleranten Phase zeugt bis heute ein dreistöckiges Gebäude in der Fußgängerzone, vor dem die Schautafel steht.
Ja, das ist das Hotel von Max Hecht. Ursprünglich hieß es Parkhaus. Und Max Hecht hat es gegründet tatsächlich als ein koscher betriebenes Hotel, wo eben auch konservative, orthodoxe jüdische Bürger Deutschlands und aber auch internationale Bürger angesprochen werden sollten.
Bad Harzburg hatte damals keine feste jüdische Gemeinde, erklärt Markus Weber. Doch jüdische Gäste kamen bereits, bevor es das koschere Hotel gab. Auch weil der jüdische Gastronom Richard Meyer im Sommer extra aus Halberstadt anreiste, um koscheres Essen zu servieren.
Der hat das dann eingestellt und Max Hecht ist eigentlich in diese Marktlücke, wenn man so will, eingesprungen. Und dann hat er sich Mitte der 1890er Jahre dann eben dieses Haus bauen lassen, im typischen Bäderstil auch.
Im Garten baute der jüdische Hotelier dann sogar noch eine kleine Synagoge und ließ entsprechende Werbeanzeigen abdrucken.
Vor allen Dingen in orthodoxen jüdischen Zeitschriften, weil er sehr bewusst die ansprechen wollte, die eben auch im Urlaub nach den Regeln des jüdischen Gesetzes leben wollten oder, wenn man so sagen will, auch ihrer Tradition treu bleiben wollten, auch in der Sommerfrische.
Die Synagoge am Hotel Parkhaus entwickelt sich so zum jüdischen Zentrum der Stadt. Vieles davon hat Markus Weber selbst in Archiven recherchiert. Zum Beispiel, wie darüber gestritten wurde, ob es in dem Ort noch ein weiteres jüdisches Hotel geben soll. Vor Gericht lautete ein Argument der Befürworter:
Wenn es denn jüdische Gäste gibt und es ein echtes Bedürfnis ist, dann ist dieses Bedürfnis von öffentlichem Interesse. Und man muss als Staat dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis auch befriedigt werden kann. Das fand ich für die Zeit um 1900, als es noch Kaiserreich war, eigentlich ziemlich beachtenswert, weil es aus meiner Sicht natürlich auch eine Stärkung der Religionsfreiheit und der freien Religionsbetätigung gewesen ist.
So entstehen in Bad Harzburg weitere Angebote, speziell für jüdische Gäste. Pensionen und Restaurants, Kaufhäuser und Sanatorien. Markus Weber schätzt, dass Jüdinnen und Juden in manchen Jahren rund 10% aller Gäste ausmachten. Doch auch in Bad Harzburg setzen sich schließlich die Antisemiten durch. 1933 wird das Hotel Parkhaus zwangsversteigert, umbenannt und schließlich anderweitig genutzt. Die Synagoge wird abgerissen. So ist es dann auch in Harzburg vorbei mit der Sommerfrische für Jüdinnen und Juden. Dabei hatten sie nur Ferien machen wollen, wie der Rest des deutschen Bürgertums auch, meint Markus Weber.
Die gehen natürlich zu denselben Orten, die jeder, der hier im Sommer nach Bad Harzburg kommt, aufsucht. Die gehen auf den Burgberg, die gehen zum Hadauer Wasserfall, die wandern auf den Brocken und entsprechend sehen die Postkarten aus und da sind dieselben Grüße drauf. Man kann natürlich nicht erkennen, dass die jüdischen Glaubens sind auf diesen Postkarten. Die wollen einen Ort haben, wo Natur ist. Das ist ein ganz häufiger Spruch, der erste Zug Harzluft war wie Erlösung. Also fast religiösen Charakter hat das dann ja schon.
Einen entspannten Wandertag westlich von Bad Harzburg liegt Hahnenklee, ebenfalls ein beliebter Urlaubsort. Auch an diesem Sonntag sind viele Gäste da, zu Fuß, mit dem Mountainbike oder mit dem Motorrad. Sie machen Rast an einem ungewöhnlichen Gebäude, aus dem ungewöhnliche Klänge kommen.
Das nennt sich Carillon. 49 Glocken hängen in diesem Glockenturm. Die werden per Hand über eine Stockmechanik angeschlagen zu einer schönen Musik.
Gisela Schulte spielt dieses riesige Glockenspiel manchmal auch selbst. Früher war sie Lehrerin. Heute ist sie hier in Hahnenklee Vorsitzende des Kirchenvorstandes der evangelischen Gustav-Adolf-Stab-Kirche. Dieser ungewöhnliche Kirchbau wurde 1908 eingeweiht.
Professor Karl Moormann, Konsistorialrat aus Hannover, war beauftragt, für den Ort eine neue Kirche zu entwerfen. Und dann hat er in Paris, in der Weltausstellung, eine kleine Stabkirche gesehen als Modell und hat sich gedacht, Mensch, das ist doch was für den Harz, da ist genug Holz.
So kommt Hahnenklee zu einer Kirche, wie es sie sonst fast nur noch in Norwegen gibt. Nur ist die Harzer Variante deutlich größer. Bis auf einen Steinsockel sind Stabkirchen komplett aus Holz. Die hier im Harz ist auch von den Schiffen der Wikinger inspiriert, erklärt Gisela Schulte.
Der Kronleuchter ist zum Beispiel wie ein Steuerrad. Die Fenster sind Bullaugen, sodass das Ganze ein bisschen an den Schiffsbau erinnert. Diese Schrägen zum Beispiel da oben sind ja wie die Schiffe der Wikinger, ne? Wenn sie die umdrehen.
Es wirkt, als sitze man im Bauch eines Schiffes, das auf dem Deck liegt. Wikinger-Symbole gibt es auch außen an der Kirche. Runen, Drachenköpfe oder die weltumspannende Midgard-Schlange aus der nordischen Mythologie. Direkt daneben das christliche Kreuz. Auch hier waren norwegische Stabkirchen Vorbild, sagt Gisela Schulte. Dort wurden diese vorchristlichen Symbole verwendet,
um den Heiden den Weg zur Kirche ein bisschen zu öffnen, um sie nicht abzustoßen.
Denn die ersten Stabkirchen sind in Norwegen ab dem 12. Jahrhundert entstanden, während der Christianisierung. Und so passen diese Symbole auch gut hier in den Harz, wo sich ja viele nichtchristliche Motive behauptet haben. Allen voran die Hexe, die heute die Touristen anlocken soll. Direkt neben der Stabkirche wirbt auch das Hotel Walpurgishof mit einer buckligen Hexe. Für Kirchenvorstand Gisela Schulte ist diese Nachbarschaft aber kein Problem.
Der Walpurgishof hat seine Hexe und wir haben unser Karajong, unsere Orgel, unsere Kirche. Das ist einfach ein Brauchtum und Brauchtum ist was Gutes. Und warum soll man das nicht pflegen? Aber das heißt ja nicht, dass wir an Hexenverbrennung oder sowas glauben. Ganz im Gegenteil, es gibt keine Hexen.
Die Frage ist ja, was ist eine Hexe? Ne? Wenn wir Hexe übersetzen würden, nicht mit dieser furchtbaren Gruselgestalt, sondern einfach mit einer Person, die ein feineres Gespür hat von den Dingen, die in der Welt sind. Heute würden wir die Hexen wahrscheinlich Pastoren nennen. Wir würden sie Heilerin und ja, wahrscheinlich Geburtenhelferin nennen.
Für den Sagensammler Carsten Kiene sind Hexen also nicht bloß ein Produkt der Fantasie, sondern sie erinnern ihn an Bräuche und Vorstellungen, die wohl schon da waren, bevor das Christentum hierher kam. Und dann gäbe es sie eben doch, die Harzer Hexen.
Also eine Frau, die sich mit den Dingen auseinandersetzt, die vielleicht auch ein wenig zwischen den Welten liegen. Die sich mit den Dingen beschäftigt, die man nicht sehen kann.
Diese unsichtbaren Dinge sind für manche bloß Märchen. Für andere haben sie einen wahren Kern. In jedem Fall tragen sie ihren Teil bei zum religionsgeschichtlichen Reichtum im Harz.
Und der Harz ist also in jedem Fall eine Reise wert, wie dieser Bericht von Christian Röther zeigt. Bilder und Links zu den verschiedenen Orten finden Sie übrigens auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de/religionen.